Liebe Gemeinde und liebe CD-Hörer, später, wer das gehört. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Wort aus dem Epheserbrief, Epheser 2,19, anschauen und euch mitteilen, was ich da habe bekommen in diesem Wort. Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Miriam hat uns den Vers schon gelesen nach einer neueren Übersetzung vorher. In der Zeit, als ich noch in der Gemeindeleitung mit dabei war, das war recht eine lange Zeit, ist ein Anliegen mehr oder weniger zur Sprache gekommen. Es hat Leute gegeben hier in der Gemeinde, die zwar da waren, sich aber nie richtig dazugehörig gefühlt haben. Das, was bei uns sicher vor allem ein zwischenmenschliches Problem ist, das ist zur Zeit des Apostel Paulus ein viel tieferes Anliegen, eine grundsätzliche Frage in der christlichen Gemeinde. Es ging um die Frage, wer wirklich zum Volk Gottes gehört, eben jetzt zu der Gemeinde Jesu dazugehört. Der Apostel Paulus redet in diesem Kapitel, Epheser 2, von der Einheit in der Gemeinde zwischen Juden und Heiden, Juden und Griechen. Und der Vers, den wir hier vorne sehen, das ist sozusagen die Schlussfolgerung von einer ganzen Abhandlung, die der Paulus hier macht. Er redet vom Vorher und vom Jetzt. Er redet und sieht vorher Fremde, auch als Gäste und jetzt Mitbürger und Familienmitglieder. Und ich möchte jetzt mit euch durchgehen und versuchen, ein bisschen herauszufinden, was das für uns heisst. Der erste Gedanke, wenn wir ein bisschen dem nachgehen, Fremdlinge und Gäste. Fremde und Gäste. Die junge christliche Gemeinde ist dann eben aus Juden und aus Heiden bestanden. Und das war nicht einfach. Wir müssen uns das vorstellen, wie über Generationen, eigentlich solange dass das Volk Israel gibt, ist das Volk von den anderen Völkern abgesondert gewesen. Gott hat sich mit Abraham ein Volk rausgerufen aus den Völkern, hat es ausgesondert und hat mit dem Volk dieser Welt wollen einen Anschauungsunterricht vor Augen stellen von dem, was er ist, wie er führt und was er für Gedanken, was sein Rettungswille für die gefallene Menschheit ist. Er hat das kleine Volk Israel rausgerufen aus der ganzen Völkergemeinschaft und hat es auf den Weg vom Glauben und Vertrauen zum lebendigen Gott gestellt. Es soll ihm gehorsam sein und er will segnen und will die Völker durch das Volk Israel segnen. Es soll ihm dienen, ausschließlich und keine anderen Götter neben sich dulden. Es soll sich nicht vermischen mit der heidnischen Welt ringsum. Kein Heirat mit Heiden. Kein Götzendienst mit Götzen und Göttern, die es ringsum hat gegeben. Also abgesondert für einen speziellen Dienst. So hat das Volk Israel bis dahin gelebt. Beschneidung war das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Israel. Der ganze Opferdienst in der Stiftshütte und später im Tempel war heilig. Kein Unreiner, kein Unbeschnittener durfte ins Heiligtum eintreten. Die Heiden, das waren Fremde, die waren draussen. Es hat in der Zeit auch Gäste gegeben, eine Art Proselyt. Und als Gast konnte man können bis in den Vorhof des Tempels kommen. Man durfte an Fest teilnehmen. Man konnte am religiösen Leben teilnehmen, aber man hat nicht wirklich dazugehört. Gäste gehören nicht zum Volk Gottes. Der Fritz Rienecker sagt, es waren Menschen ohne Bürgerrecht. Und jetzt, weil Jesus der Zugang zum Vater ist, hat sich das alles geändert. Das, was nötig ist, das ist alleine der Glaube an Jesus Christus. Und das hat die junge Gemeinde, die Christengemeinde, zuerst müssen lernen müssen, verstehen, was das jetzt ist. Ich habe mich hier gefragt, was sind denn für uns Fremdlinge und Gäste? Ich denke, Fremdlinge, so wie es dort war, das können wir uns eigentlich gut vorstellen. Das sind die, die nichts von Gott wissen. Oder vielleicht nichts von ihm wissen. Das sind Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und das gibt es ja heute gang noch. Darum wollen wir auch die äußere Mission unterstützen. Es gibt gang noch Leute, ganze Völkerstämme, die nichts vom Evangelium gehört haben. Fremdlinge, die keine Beziehung haben. Wie ist das mit Gästen? Ich denke, das ist schon etwas komplizierter. Und wenn ich mir das so überlegt habe, musste ich sagen, im kirchlichen Bereich, da gibt es, glaube ich, sehr viele Gäste. Menschen, die sehr wohl von Jesus gehört haben, die Einladung auf irgendeine Art sicher schon gehört haben, die Einladung, wo das Evangelium zu uns kommt. Aber daraus ist nie eine persönliche Beziehung geworden. Sie leben sozusagen wie Gäste im Vorhof. Wie Gäste im Vorhof. Vielleicht kommt man zur Trauung in die Kirche, man bringt Kinder zur Taufe. Auf jeden Fall soll wenig Beerdigung noch im kirchlichen Rahmen geschehen. Aber Jesus will sie nicht als persönlichen Herr haben in ihrem Leben. Das hat nichts zu tun inhaltlich mit ihrem Leben. Das ist vielleicht das, was man mit christlicher Religion bezeichnen könnte. Gewisse äußere Formen und Dienstleistungen werden von der Institution Kirche in Anspruch genommen, ohne inhaltlich eine Beziehung oder gar eine Verpflichtung zu Gott einzugehen. Das Religiöse gehört in einem christlichen Land doch eben auch irgendwie dazu. Gäste. Der Liebe gibt es auch Gäste in unseren Reihen, bei uns, in der Kirche. Mir ist plötzlich hier der Gedanke gekommen, ob das, was hier mit dem Begriff Gäste gemeint ist, auch das könnte sein, was man auch als anerzogenen Glauben könnte bezeichnen. Ich habe den Begriff vor einiger Zeit gelesen und der lässt mich nicht mehr los. Ich glaube, da wird etwas ausgesehen mit diesem Begriff, wo ein Thema ist, wo wir darüber reden sollten, in unseren christlichen Gemeinden. Das ist ja nichts Negatives, christliche Erziehung. Wir erziehen unsere Kinder doch nach der Erkenntnis von unserem Glauben. Wir beten für sie, bevor sie geboren werden. Wir segnen sie in der Gemeinde. Wir unterrichten sie in der Familie, der Sonntagsschule, im Unterricht, in der Unterweisung. Wir sind mit unseren Kindern auf dem Weg mit Jesus unterwegs und halten sie an, so sich auch nach seinen Weisungen zu leben. Wir könnten vielleicht sagen, sie gehen mit uns in die richtige Richtung. Und das ist auf jeden Fall gut. Es ist unsere ältere Pflicht, unseren Kindern von unserem Glauben zu sagen. Du das gar nicht unterstützen. Wir kürzlich sind wir zusammen gewesen und hat eine junge Mutter gesehen, sie tue ihren Kindern gar nichts sagen. Von diesem christlichen Glauben. Das Kind soll wenigstens die freie Freiheit haben, soll ganz selber entscheiden können. Ihr Lieben, was ist das für eine falsche Einstellung? Der Find, der wird ganz tüchtig einwirken auf unser Kind. Schon sehr gleich. Wir sollen reden von unserem Glauben. Wir sollen ihnen zeigen, wer Jesus ist. Aber unsere christliche Erziehung, das ist nicht genug. Es ist nicht das Entscheidende. Unsere Erziehung kann vielleicht zu einer christlichen, religiösen Lebensform führen. Und es ist dann, um im alttestamentlichen Bild zu bleiben, es wäre das Leben im Vorhof vom Tempel. Wir sind als Gäste dabei. Und die Frage kommt ja manchmal schon hier bei uns auf. Ja, was braucht es denn noch mehr? Was braucht es denn noch anders? Die Form stimmt und die Richtung stimmt doch, oder? Und jetzt, wenn wir schauen, was denn hier zwischen dem Fremdlingen und Gästen und dem Bürger und Hausgenossen sein, was denn da zwischen liegt. Lesen ein Vers, das ist mit zwei Punkten, das ist, was im Vers 13, wenn ihr das Kapitel vielleicht daheim für euch noch aufschlägt, Epheser 2, was Paulus dort sieht. Er sieht, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, also Fremdling, auch als Gäste, in Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Durch das Blut Christi. Und da gibt es keinen Zweifel und keine Ungewissheit. Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, das ist der entscheidende Verbindungspunkt. Hier ist die grosse heilsgeschichtliche Wende auf die Erde gekommen. Jesus Christus hat den ganz alttestamentlichen Priester und Opferdienst abgelöst. Ja, er hat ihn erfüllt. Er selber hat sich als Sühnenopferlamm für die Schuld der Menschen gegeben und ermöglicht die Gemeinschaft vom gefallenen Menschen mit dem heiligen Schöpfer Gott. In der Heilsgeschichte ist jetzt der Grundstein zu einer neuen Schöpfung gelegt. Der Himmel ist wieder offen. Jesus Christus ist der Weg und die offene Tür zu Gott aus unserem Vater. Jesus alleine. Schaut, und jetzt eben plötzlich nationale Zugehörigkeit oder Familientraditionen oder Gemeindezugehörigkeit als Voraussetzung keine Bedeutung mehr. Jesus Christus alleine ist die Voraussetzung, er alleine ist der Weg zu Gott. Und Paulus hat ja die Erkenntnis durch ein dramatisches, persönliches Erlebnis müssen lernen. Er war ja unterwegs gewesen, auf dem Weg nach Damaskus, und hat die Christen als Gotteslästerer und Finden von gottesgerechter Sache ausrotten. Er hatte die Bewilligung schon im Sack gehabt, dass er das dürfe, die Christen ausrotten. Paulus ist in religiösem Eifer unterwegs. Das müssen wir auch nie vergessen. Er ist ein wirklicher Israelit gewesen. Er sieht an einem Ort, er sei ein Nachkomme Abrahams. Und er hat versucht, das alles so zu halten, um eben der Welt zu zeigen, wer Gott ist und wie man zu Gott kommt. So als religiöser Eifer war er unterwegs. Und da begegnet ihm Jesus und sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er wird zum Paulus, zum Missionar, und das ist ja bezeichnend. Er wird, gerade der Paulus, wird zum Heidenmissionar gemacht. Wie kein anderer hat er das Evangelium nachher über die Grenzen vom Volk Israel ausgetragen ins Heidenland. Und in diesem Kapitel versucht er eben, die Erkenntnis deutlich zu machen. Vers 18 sagt er zum Beispiel: Durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Oder später sieht Jesus am Nikodemus, das war schon ein religiöser Eiferer, der ganz klar wissen, was braucht es denn noch mehr, um zu Gott zu kommen. Dem sieht Jesus: Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da nützt doch das ernsthafte, religiöse, formelle Leben und Streben nichts. Und das gilt gleichermaßen für alle, für Nahe und Ferne, für Menschen, die vielleicht durch christliche Erziehung und das Umfeld ihnen als bestens bekannt ist, und für solche, die vielleicht noch nie etwas gehört vom Evangelium. Die Voraussetzung ist Jesus. Er alleine kann Sünden vergeben, er alleine kann uns mit Gott versöhnen, nur in ihm haben wir einen gnädigen Gott. Gottes Liebe ist für uns nur in Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und durch sein Opferblut uns versöhnt hat mit Gott. Nur durch Jesus können wir Gottes Liebe erfahren. Was du brauchst, ist Jesus als dein persönlicher Heiland, als Retter und als dein persönlicher Herr von deinem Leben. Und der Liebe alles andere hilft uns nicht. Alles andere hilft dir nicht. Und darum ist es eben so ein Wunder für mich, gang wieder, wenn Menschen, junge Menschen, alte Menschen aus unseren Reihen, die das alles so gut kennen, zum persönlichen Glauben kommen und plötzlich feststellen, all das, die äußere Form, das reicht nicht. Es reicht nicht, dass ich mitschwimme in die richtige Richtung im Netz von meiner Familie, vielleicht von meiner Gemeinde. Ich muss selber schwimmen. Ich muss mich selber entscheiden. Ich brauche ganz persönlich Jesus als mir Löser. Das ist ein Wunder von der Gnade Gottes, wenn jemand zu dieser Erkenntnis kommt. Ebenso wie wenn das jemand erkennt, der vielleicht auf der Straße irgendwo lebt. Ihr Lieben, das ist mein evangelistischer Aufruf heute Morgen. Zu einer klaren, persönlichen Entscheidung für Jesus Christus. Und schaut jetzt, wo dieser Entscheid für Jesus geschieht, das könnte gerade jetzt sein, aber das ist vielleicht auch schon lange geschehen im Leben. Wo das geschieht, wo ein Mensch Ja sagt zu Jesus, und zwar in dem Sinn, dass er sagt, du sollst der Herr von meinem Leben sein. Nicht irgendwie etwas, wo ich in der Form nach auch noch lebe, sondern der Herr von meinem Leben, wo meine Gedanken, wo mein Willen bestimmt, ich frage nach dem Willen, wo das geschieht, da gilt eben jetzt das jetzt. Oder wie es hier heißt: so seid ihr nun. So seid ihr nun Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auch unter uns, in der christlichen Gemeinde, in der christlichen Familie, da verändert sich ja durch eine Bekehrung oftmals äußerlich gar nicht so viel. Ja, das in jungen Jahren manchmal bedauert. Sie können sagen, früher habe ich das und so ist das gegangen, aber jetzt. Wir haben natürlich das Zeugnis, wie jemand so können sagen, ich habe getrunken und bin vergast oder was immer, aber jetzt. Manchmal tut sich ja bei uns gar nicht so viel ändern. Und manchmal hoffe ich das sogar, dass es so ist, sonst wäre ja unsere Erziehung, unser Glauben, unsere Lebensrichtung, die wir hier als richtig erfunden, gar nicht echt, wenn zum Beispiel unser Kind alles müsste auf den Kopf stellen in ihrem Leben, wenn sie persönlich zu Jesus im Glauben würde finden. Äußerlich verändert sich vielleicht gar nicht so viel. Aber was seht ihr hier? Von was redet hier der Apostel Paulus? Die Liebe muss euch sagen, das packt mich gang wieder aufs Neue. Und nach vielen Jahren unterwegs mit Jesus. Innerlich passiert hier sehr viel. Rechtlich vor Gott, da geschieht etwas ganz Entscheidendes. Paulus sagt, vorher seid ihr Fremdlinge, Gäste gewesen. Also Menschen ohne Bürgerrecht. Jetzt aber seid ihr Mitbürger der Heiligen, übersetzt Luther, oder Bürger des Volkes Gottes, übersetzt Hoffnung für alle. Also, durch das, was hier geschehen ist, habt ihr ein neues Bürgerrecht zugesprochen bekommen. Im Abendmahl sagt Jesus, das ist der neue Bund in meinem Blut. In Jesus sind wir vor Gott gerecht gemacht, anerkannt. Wir sind Bürger von seinem Reich, vom Reich Gottes. Es ist zwar so, dass wir als Mitbürger von den Heiligen keinen heiligen Schein tragen, aber heilige Geräte, heilige Menschen, wenn wir das lesen, sind immer für Gottes Sache ausgesondert. Sie sind für Gottes Sache berechtigt, begnadigt, gereinigt. Jetzt habt ihr das Bürgerrecht vom Reich Gottes. So wie die Juden durch Geburt und Beschneidung zum Volk Israel gehört haben, so gehören wir durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt und die Taufe zur Gemeinde von Jesus. Wir sind Bürger vom Reich Gottes. Das hat vielleicht wenig, und zuerst wenig mit einer Gefühlsstimmung zu tun, als vielmehr mit einer Gewissheit vom Glauben. Hebräerbrief, Hebräer 11 fragt ja, was aber heisst Glaube? Und das erstaunt mich der Gang wieder. Dann kommt die Antwort und ihr seht, der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Der Glaube mit dem Zeugnis vom Heiligen Geist gibt uns die Gewissheit. Wir sind Bürger vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes, zu dem wir durch Christus gehören, ist aber in der gegenwärtigen Zeit, in der wir leben, ein geistliches Reich. Die Pharisäer sind ja zu Jesus gekommen, wo er da hat angefangen vom Reich Gottes zu predigen. Und gesagt, ja, wo ist denn das Reich? Zeig uns das Reich. Und Jesus sagt dort, das Reich Gottes kann man nicht sehen, wie man ein irdisches Reich sieht. Das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Oder Luther übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es besteht, es wird dort weiter ausgeführt, es besteht nicht in Essen und Trinken, es besteht nicht in äußeren Formen, es besteht nicht einmal in blossem Tun oder La. Von diesem und jenem aus in Gesetzlichkeiten, es besteht und bestätigt sich vielmehr, heisst dort, in Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also die Gemeinde Jesu, die das Reich Gottes darstellen soll hier, dass die Gemeinde Jesu ist nicht, das ist nicht, sie nicht Vereine, nicht Kirchenbünd, nicht Gemeindeform und Gemeindeprogramm, sondern Gemeinde Jesus sind durch den Heiligen Geist wiedergeborene Menschen. Die Heiligen und Gläubigen. Und ihr seid jetzt, sagt Paulus hier, durch Jesus Christus, Mitbürger der Heiligen. Wir haben das Bürgerrecht. Und jetzt vertieft Paulus die Wahrheit noch. Er sieht, es ist noch mehr als nur Zugehörigkeit zum Bürgerstaat Gottes. Das ist zwar natürlich schon etwas, das ist etwas Wunderbares, schon wenn wir unterwegs sind, wenn wir in einem fremden Land wären, vielleicht sogar Flüchtlinge, wer weiß, ob wir noch einmal in diese Situation kommen könnten. Und wir haben den Schweizer Pass. Das ist schon etwas, wenn wir wissen, wir sind Bürger von diesem Land. Aber Paulus sieht hier noch mehr. Er sagt, nun aber seid ihr Mitbürger der Heiligen, ihr habt das Bürgerrecht vom Reich Gottes und Gottes Hausgenossen. Also Mitbürger vom Gottesreich, das ist Zehne, aber das bedeutet zugleich, du bist ein Mitglied in der Gottesfamilie. Und wenn wir das im Glauben annehmen und der Heilige Geist uns das zu einer lebendigen Gewissheit lassen werden, das wird natürlich auch unser Gefühl berühren. Jesus Christus macht mich rechtlich zum Himmelsbürger und das heisst, ich bin ein Kind in der Familie Gottes, wo Gott selber der Hausvater ist. So dürfen wir das uns vorstellen. Und die neutestamentliche Gemeinde ist auch das Abbild hier schon von dieser göttlichen Familie, in der jeder und jede von uns durch Jesus Christus Hausrecht hat. Wir dürfen uns das mit Freude auch ein bisschen ausmalen, machen das jetzt nicht, aber nehmt das mal mit. Ich habe Hausrecht in der Familie Gottes. Ich habe Wohnrecht dort, ich habe Kindsrecht dort, ich habe Erbrecht dort. Hier begegne mir am heiligen Gott aus unserem liebenden Vater, so wie Vater und Mutter der Mittelpunkt sind von einer christlichen Familie, wo wir Zugang haben, wo die Kinder jederzeit Zugang haben, so haben wir Kindsrecht beim Vater. Das ist einfach eine geistliche Wahrheit, die wir wissen, irgendwie, und die doch gern wieder neu auch zu erfahren und zu erfassen ist. Wir haben Kindsrecht bei Gott. Wir sind Bürger jetzt schon vom Reich Gottes, auch wenn wir noch auf dieser Erde leben. Ich fasse am Schluss zusammen. Dir Lieben, das ist mir hier wieder neu bewusst worden. Mir wird ganz klar um Lebensübergabe und Hingabe beten. Aus Übergabe aus unseren Reihen, aus unseren Familien, aus unserer Gemeinde. Natürlich auch darüber aus. Wir beten für unsere Nachbarn, für unser Dorf, für unser Land. Es braucht neue, klare Hinwendungen, Lebensübergaben zu Jesus. Da will man darum beten. Wir wollen es nicht blenden und denken, wenn doch die Form stimmt, äußerlich, das ist doch gut. Es braucht ganz klare Lebensübergaben. Und wir wollen das, was Jesus uns da drinnen scheicht, das kann nur er uns scheichen. Bevor ich bei diesem Buch von dem Räuber kenne es nicht so gut, Miriam, aber ist mir nur so aufgefallen gerade. Da hat mir jetzt gefällt, ich weiß nicht, wie der Räuberbub da auf die Chance vom König kommt, das weiß ich nicht sicher, wie das dargestellt ist. Aber da muss an einem Ort ja auch klar werden, die Liebe Gottes, dass ich dem König auf die Chance komme, da braucht es das Opfer, das nicht nur mein dreckiges Kleid und mein schitterndes Essen, das ich vorher hatte, und mein falsches Leben irgendwie ändert, sondern da ist eine Schuldfrage zu lösen. Sonst kann ich nicht zurückkommen. Ich weiß nicht, wie das dort gelöst ist. Aber es fällt mir auf, dass wir heute wenig von dem reden. Es gibt keine Liebe Gottes für uns, außer alleine durch Jesus Christus, wo uns eben die Schuld vergibt. Und das will man annehmen. Ob das jetzt ganz neu mir packe oder ob wir schon seit Jahren haben, wir will das wissen. In ihm seid ihr nun nicht mehr Fremdling und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Familienmitglieder in der Gottesfamilie. Und nachher aus dieser Gewissheit, wie wir die auch leben. Unsere Familie, unsere Ehen, und Geld, ich will sagen, auch unser Gemein. Wenn uns das bewusst ist, was wir miteinander haben, dass wir Abbild sind, hier schon Abbild sind, von der Vollendung, von der Gottesfamilie, ein Abbild sollen sie und ein Vorbild in dieser Welt, um zu zeigen, was das heisst, Jesus Christus als Herr, als Meister, als Heiland von unserem Leben haben. Gottes Geist in unserem Herz, Gottes Liebe in unserem Herz. Dann kann doch unser Leben miteinander nicht so sein, dass wir einander beißen und krauen und einander das Lied werchen. Das wollen wir ja auch nicht, das tun wir auch nicht. Aber wir müssten manchmal vielleicht auch noch etwas anders können umgehen miteinander, auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind. Wenn das klar ist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Bürger von diesem Reich. Aus dieser Gewissheit, wie wir auch leben. Denn das ist wie ein Licht, das bei uns angezündet ist, das sonst niemand anzünden kann. Das ist wie die Kraft vom Salz in Jesus, wenn wir unterwegs sind und mit Menschen reden. Und der Heilige Geist möchte das Wort in unseren Herzen, in unserem Leben erwecken zu wirklichem geistlichem Leben. Amen.